Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast mit mir, Florian Kramann, und mit meinem wunderbaren Kollegen Nikolas Sievert.
Hallöchen.
Heute sprechen wir über The World's End, dem letzten Teil der Blood and Ice Cream Trilogie. Aber zuerst gibt's für euch wie immer das Intro.
Weißt du was, ich hätte mir noch ein Cornetto holen müssen, damit ich den Zuhörern jetzt richtig schön ins Ohr schmatzen kann.
Ja, ich hab's auch vergessen. Wobei der Hinweis aufs Cornetti-Eis kam ja wirklich sehr, sehr weit am Ende des Films.
Ganz, ganz am Ende, aber das ist ja offensichtlich. Ja,
einige Lebensmittel vermisse ich. Ja, wir haben uns gedacht, lass uns endlich die Reihe abschließen, die wir ja schon im Winter gestartet haben, damals noch mit Shaun of the Dead, dann in der Zwischenzeit Hot Fuzz.
Guter Film, auch ein guter Film.
Und jetzt beenden wir die Blood and Ice Cream Trilogie, wie ich es gesagt habe, mit The World's End, dem letzten Teil von Edgar Wright und Simon Pegg. Und Nick Frost, der ist ja auch immer dabei.
Auch ein sehr guter Film, wenn auch etwas erwachsener. Und gehobener.
The World's End findest du gehoben.
Das ist ein Meisterwerk der Literatur und Dramaturgie. William Shakespeare würde vor Neid erblassen.
Ja, also dann lass uns mal loslegen mit der Sauftour.
Okay, also, worum geht es in The World's End? In The World's End geht es um Gary King, der wortwörtlich der King an seiner Highschool ist, Anfang der 90er.
Ja.
Und zusammen mit seinen vier besten Freunden eine legendäre Sauftour antritt, durch 10 Pubs hinweg, in jedem ein Bier trinken, das Leben zu feiern und von der Jugend ins Erwachsenensein reinkommen. Allerdings hat es damals 1990 nicht so gut geklappt und der gute Gary und seine Freunde haben sich auseinandergelebt.
Ja, sie haben die Meile nicht geschafft, ne? Also es ging immer darum, es gibt 12 Pubs in der Stadt und sie müssen jeden abklappern. Und damals war es dann so, dass sie es nicht ganz gepackt haben, sind dann, glaube ich, beim 9. oder so gescheitert und haben sich...
Nee, beim 5.
Oder beim 5. oder I don't know, also relativ...
Fünften.
Nee, beim 5. nicht, also sie sind schon weitergekommen, aber egal. Sie sind gescheitert, sie haben es nicht geschafft und alles beginnt mit Gary, der wesentlich älter ist mittlerweile und der quasi diese ganze Vorgeschichte aus seiner Jugend kurz erzählt hat, zusammengefasst hat. Und dann fragt ihn einer, ja, bist du nicht traurig darüber, dass ihr es nicht geschafft habt? Was geschafft habt? Ja, die Meile. Ihr habt sie doch nicht geschafft. Ja, und das ist dann der Anstoß einer Idee, die in dem älter gewordenen Gary entflammt.
Genau, Simon Pegg spielt Gary King, trommelt dann seine ehemaligen Leute zusammen, darunter Nick Frost als
Andy Knight.
Andy, genau,
Peter Page.
Martin Freeman als Oliver. Genau. Dann wer noch?
Peter Page, gespielt von Eddie Mawson. Und dann haben wir noch Stephen Prince, der gespielt wird von Paddy Considine? I don't know. Ich kann.
Alles keine. Relativ bekannte britische Schauspieler. Ja. Und man merkt sehr früh, dass das Verhältnis zwischen den Fünfen doch relativ angespannt ist und die sich doch, wie schon vorhin gesagt, sehr auseinandergelebt haben. eigene Familien gegründet haben und vermeintlich in ihrem Leben ganz glücklich sind. Und Gary taucht dann quasi an deren Türschwelle auf und überredet sie dann quasi, diese goldene Meile noch einmal zu versuchen. Und sie alle fahren in ihren Heimatort zurück und fangen dann quasi goldene Meile wieder im The First Post an. Und ja, der erste Teil des Films ist ehrlich gesagt ein bisschen ernster.
Ja, der.
Es gibt halt diesen leichtherzigen Gary King, der auch so ein bisschen versucht, irgendwie seine glorreichen Tage irgendwie wieder aufleben zu lassen. Und dann wird er konfrontiert mit seinen Freunden, die halt alle ja im Leben schon weiter vorangekommen sind als er, der halt ja in seiner Jugend irgendwie stecken geblieben ist. Und das führt doch dann im Laufe des Films zu allerlei Konflikten.
Ja, genau. Man muss doch, also. Ja, ernster Teil finde ich gar nicht, also ja, schon, es hat schon ein bisschen ernsteren Charakter, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, das wird jetzt so eine cringige Story, wo er irgendwie versucht, seine Vergangenheit wieder aufleben zu lassen mit seinen alten Freunden, die aber...
Das ist eine cringige Story.
Ja, am Anfang halt, ne? Und das erste Drittel des Films, kann man ungefähr sagen. Und dann denkt man sich auch, ja, okay, wohin, was will jetzt dieser Film mir jetzt sagen? Erstmal so. Aber das ist ja kein Edgar Wright-Film, wenn da nicht was passiert.
Und ich sag nur, an alle, die unsere From Dusk Till Dawn Podcast-Folge gehört haben, ungefähr das Gleiche.
Ja, definitiv.
Nur weniger Vampire. Und die machen halt ihre Pub-Tour und diskutieren sich ein bisschen aus, bis dann quasi der Point of Change kommt und die Freunde in einer Toilette von einigen Teenagern angegriffen werden.
Ja, erstmal geht Gary aufs Klo und dann kommt so ein anderer Junge rein, quasi, der ist glaube ich in dem Alter, wie Gary halt früher war, als das alles passiert ist. Und dann fängt Gary halt an, von seinen großen Taten zu erzählen und so weiter. Und der reagiert null darauf. Und dann legt sich aber Gary so weit mit ihm an, dass quasi eine kleine Schlägerei in Gang kommt. Und dann stößt der Kopf des Jungen gegen so ein Pissoir oder keine Ahnung. Und der Kopf...
Und platzt auf.
Ja, der fällt ab oder platzt auf.
Und man sieht, der ist voll mit... unnatürlich blauem, schlumpfblauem Kloreiniger.
Ja, irgendwie Tinte oder keine Ahnung was. Und sein.
Ich bin ganz ehrlich, es sieht aus wie Kloreiniger.
Findest du? Auf jeden Fall ist sein Kopf.
Ich finde, das sieht aus wie so ein Pissoirstein.
Oh mein Gott. Ja, gut. Ich finde, das Blau ist ein bisschen zu kräftig dafür, aber lassen wir das. In jedem Fall ist sein Kopf abgefallen wie so ein Puppenkopf. Also, ja. Also, total merkwürdig. Ja. Und er kann es halt irgendwie gar nicht realisieren. Dann kommen seine Freunde ein, wollen ihn konfrontieren, dadurch, dass er den Tod seiner Mutter vorgetäuscht hat, um sie wieder zusammenzutrommeln. Das war nämlich seine Masche. Und in dem Moment ist halt schon dieser ausblutende Junge da am Boden. Aber das ist ja gar kein Junge, weil, what the fuck, er hat ganz seinen Kopf verloren.
Ist ein Roboter. Ach nein, ist kein Roboter. Genau, und dann kommen noch die anderen Jugendlichen rein und in der Toilette bricht eine wirklich vorzüglich komische Kampfszene aus, in denen Backbreakers gemacht werden und Arme ausgerissen. Und dann wird, nachdem der Kampf vorbei ist, sich erstmal gewundert, okay, scheiße, hier ist alles von Robotern unterwandert. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen normal agieren. Das heißt, wir setzen unsere Sauftour fort.
Die einzige Lösung, die der Mensch sieht bei einer Roboter-Apokalypse, weiter saufen.
Ja, muss ja normal wirken, ne? Und da gibt es aber ein wunderbares Gespräch, so, wir können nicht zurückfahren. Mein Bremslicht ist kaputt. Und ich habe schon getrunken. Ja, alle haben schon getrunken. Was? Andy hat noch nicht getrunken. Und Andy haut sich da 1, 2, 3, 4, 5 Shots weg. Super.
Ja, genau. Und
in dem generell, ich kann wieder sagen, Edgar Wright Filme, was irgendwie Comedy, Composing, Musik und Schnitte angeht, Primo. Spricht mich total an.
Mhm. Wobei, zum Fazit des Films komme ich ja später noch, da habe ich dann noch was zu sagen. Aber ja, genau, also Andy, der eigentlich am versteiftesten von den allen ist, weil er auch nie mittrinkt, also er trinkt immer nur Wasser und haut dann noch so einen Spruch raus, von wegen, ja, sich ein Glas Wasser zu bestellen in einer Bar, wo irgendwelche Rugby-Fans gerade vom Spiel zurückgekommen sind und in Kriegsbewahrung sind, das ist Mut haben oder so ähnlich.
Das braucht Eier. Ja,
genau. Dementsprechend verändert sich dann sein Charakter auch, nachdem er dann was getrunken hat. Und sie ziehen dann weiter. Und ja, ziehen das knallhart durch. Gehen dann weiter zur nächsten Bar. Ich habe die leider nicht alle auf der Kette. Das ist mir, ja. Was ihnen übrigens auch auffällt, ist, vieles an der Stadt hat sich verändert. Also die Bars sind irgendwie alle gleich. Keiner erkennt sie mehr und so weiter. Und obwohl sie eigentlich sich jetzt, also einige der Bürger noch kennen müssen und so und naja, und das ergibt sich dann halt alles.
Und es gibt nur noch The First Crown zu trinken, welches schaumig, hopfig, malzig und fruchtig im Geschmack ist.
Genau, sie treffen dann auch auf die Schwester von Oliver, nämlich Sam. Mit der hatte Gary früher in der Vergangenheit etwas. Und ja, und die wird dann auch relativ schnell aufgeklärt, was hier los ist, weil, ja, die Freundinnen von ihr oder die ehemaligen Freundinnen von ihr attackieren sie dann auch.
mit Fußarm.
Ja, genau, das ist dann auch so. Ja, und Gary, ja, bekämpft die dann und dann besiegen sie die und dann müssen sie flüchten und dann geht sie in die nächste Bar und. Es geht dann immer weiter.
Ich finde es ja super, dass selbst in Edgar Wright-Filmen irgendwelche Immobilien-Schluffis und irgendwie irgendwelche Rechtsanwälte einfach wissen, wie man so richtig Arsch tritt. Also wirklich gleich mit Moves und Wrestling, Wrestling-Techniken ja, und alles drum und dran.
Stimmt, der Ellbogen, stimmt.
Ist schon, ne?
Am geilsten ist dann auch in der einen Bar, treffen sie dann den Lehrer, den ehemaligen, und stellen fest, der ist auch schon ein Roboter. Und dann rastet Andy so richtig aus, nimmt sich so zwei Hocker, so kleine Hockerchen und kämpft, schnetzelt sich einfach, so boxt sich mit diesen Dingern durch alle möglichen, ja, Roboter durch und herrliche Szene.
Wunderbar. Übrigens, der Lehrer, gespielt von dem Bösewicht aus Hot Fuzz.
Pierce Brosnan?
Der Supermarktbesitzer. Nein,
Pierce Brosnan?
Nicht?
Pierce Brosnan spielt doch nicht in Hot Fuzz mit.
War das Pierce Brosnan?
Ja, also der spielt auf jeden Fall in The World's End mit. Und nein.
Oh shit.
Bei Hot Fuzz
war ja, gut, das so, nee, dann habe ich die verwechselt. Ja, ja.
Nee, ja, und das eskaliert dann immer weiter. Und dann treffen sie den, also einen alten Rentner, der schon immer irgendwelche Verschwörungstheorien von irgendwelchen Aliens, die gelandet sind und so verbreitet hat. Und der klärt dann den einen, den Steve klärt dann auf, was hier passiert ist und dass die quasi die ganze Bevölkerung ausgetauscht haben und dass sie extrem aufpassen müssen und so und dass sie das vielleicht auch mit ihnen vorhaben. Ja, und das ist dann schon im vollen Gange, weil sie dann in irgendeiner Bar gelandet sind, wo dann irgendwelche Schulkiddies da feiern und so und ja.
Und es sind übrigens keine Roboter, denn Roboter sind Sklaven. Denn das Wort Roboter kommt vom russischen Robotnik, was Sklave bedeutet. Und diese Roboter sind keine Roboter, also keine Sklaven, weil sie glücklich sind.
Ja. Willst du weiter zusammenfassen?
Mach du noch mal ein bisschen weiter.
Okay, dann schaffen sie es gerade noch so aus dieser Schoolbar raus oder Diskothek. Und während dieser ganzen Sauftour schafft es halt wirklich Gary, jedes Mal mindestens ein Ale zu leeren. Ich weiß gar nicht, wie viel ist das? 0,4 oder 0,5? Nee, 0,5 kann das nicht sein, das wäre zu viel.
Wie viel ist das? Ich glaube, das ist 0, ich glaube, das ist ein Pint immer. Also ein Pint ist, glaube ich, ein 0,5er.
Pint ist 0,5er? I don't know.
Ja.
Also auf jeden Fall ist das ganz schön viel. Also ich meine halt 12 Bars, wenn man in jedem Minimum einen halben Liter trinkt, dann ist da mal schön Hacke, also bei 6 Liter Bier.
Bist du schon mal bei 6 Litern, ne?
Ja, dementsprechend torkelt sie dann auch nur noch weiter. Sam versucht sie dann zu überzeugen, irgendwie doch einfach wegzufahren und aus der Stadt zu flüchten. Doch das lehnen die dann ab oder keine Ahnung. Und dann merkt man schon innerhalb der Gruppe irgendwie der Martin Freeman, der Bruder von Sam ist, der den Oliver spielt, der ist irgendwie noch erstaunlich nüchtern, dafür, dass die schon so viel getrunken haben.
Übrigens, ein Pint in Großbritannien und Irland entspricht ungefähr 0,5683 Litern.
Oh. Also sogar noch mehr als ein halber Liter. Oh, ein
bisschen
das ist,
mehr.
Natürlich. Hui, das ist dann Halali, da hast du aber
ordentlich ein Sitzen.
Ein. Ja,
und dazu genau. Noch Shot.
Ja gut, ja, das hat ja nur der Andy getrunken.
Und nichts auf,
genau,
und auf nüchtern Magen.
Und auf nüchtern Magen, ja genau. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn. Dann kriegen sie halt plötzlich mit, der Oliver ist auch schon Roboter.
Und ba, ba, ba.
Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, aber ich glaube, in der einen Bar geht er nämlich alleine auf Toilette und da wird er, glaube ich, ausgetauscht.
Ich glaube, auch da haben sie ihn dann erwischt.
Weil nämlich am Anfang des Films wird nämlich gesagt, er heißt eigentlich, sein Spitzname ist Omen, weil er irgendwie so ein komisches Muttermal an der Stirn hat.
Und dann auch wie eine 6.
Und dann, als sie sich, genau, und als sie sich wieder treffen, sagt er, ja, es gibt ja mittlerweile Laserpointer, was weiß ich, weggemache. Und er hat sich das wegmachen lassen. Und als er sie dann wieder quasi nach dieser Bar wieder trifft, da, oder wo er da zwischenzeitlich auf Toilette war, keine Ahnung, hat er nämlich dieses Muttermal wieder. Und dann ist es Andy, der quasi die Hälfte des Schädels wegschlägt. Ja, und dann kommt es zu der entsprechenden Bar-Szene, wo er dann nochmal richtig abgeht und laut schreit, ich hasse diese Stadt. Und ja, dann kämpfen sie nochmal eine Runde, während Gary versucht, sein Bier zu leeren.
Ich meine, er ist ja auch schon fast durch. Ich glaube, nach dem Pub fehlen ja nur noch 2.
Ja, ja, also es geht dann dem Finale zu. Man muss dazu sagen, sie verlieren dann immer mehr Leute auf dem Weg zu den letzten Bars. Sam haben sie in der Zwischenzeit schnell in ein Auto gesteckt. Die sollte dann einfach selber von der Stadt aus der Stadt rausflüchten. Und dann, ja, dann verlieren sie auch noch den Peter Pack. Den verlieren sie dann auch noch. Und dann auch noch den Steven. Aber der taucht später nochmal auf und konnte sich irgendwie befreien. I don't know wie, aber irgendwie hat er es geschafft.
Naja, also lange hat er dann auch nicht mehr durchgehalten.
Ja, keine Ahnung.
Der tauchte ja quasi dann nochmal vor einer Horde von Robotern auf, ist mit dem Auto quasi angekommen, aber wurde dann auch überwältigt.
Ja, ja, aber ganz am Schluss ist er nochmal unten in dieser, in diesem komischen Loch da mit den anderen mit dabei irgendwie. I don't know. Wie?
Ja, stimmt.
Ich weiß es auch nicht. Egal. Auf jeden Fall, es geht dann immer weiter, wie in allen Edgar Wright-Filmen, bleiben dann nur noch Simon Pegg und Nick Frost übrig.
Und sie sind im World's End und wollen das letzte Pint zapfen.
Gary will das.
Oder Gary will das und letzte Pint zapfen.
Andy hindert ihn daran.
Und er legt den Hahn um und es kommt kein Bier raus. Dafür kommt Offenbarung raus.
Stimmt.
Denn ja, der ja. Bar, der Pub, nicht die Bar, der Pub transformiert sich und wird zu so einer Art Alien-Kontroll-Klon-Roboter-Grube.
Base.
Ding.
Eine Ding. Genau.
Und
eine Untergrund-Alien-Basis.
Genau, einfach die beiden werden quasi damit konfrontiert, dass New Haven, nee, Newport Haven, quasi als Satellit dafür dient, die Menschheit zu erobern. Denn die Erde ist ein Schandfleck in der Galaxis. Denn wir sind der unzivilisierteste Planet, den es gibt.
Ja.
Und dazu sage ich, keiner gibt dir das Recht, über uns zu urteilen. Wir, unser Planet, unsere Gesellschaft wurde auf Versagern aufgebaut. Und wir sind stolz drauf.
Ja. Gary's Wort.
Kluger Mann.
Und dann, dann macht der Alien ihnen sogar noch ein Angebot. Hier, dann kommt quasi der junge Gary als Roboter vor dem alten Gary und sagt, lass mich dein junges Ich immer fortbestehen. Und dann haut er ihn quasi kaputt und sagt, es gibt nur einen Gary King.
Genau, ja. Vor den einzig wahren.
Genau. Und dann gibt es so eine richtig geile, unnötige, lange Diskussion mit dem Alien Master. I don't know, wer das ist. Übrigens sehr coole Synchro-Stimme. Ich glaube, da haben die Synchro-Stimme von Elrond genommen, aber frag mich nicht, wer das ist auch im Deutschen. In jedem Fall sehr amüsant. Und dann sagt er einfach, euch ist nicht zu helfen. Scheiß drauf.
Ja, geil. Ja, die Menschen sind halt unbelehrbar.
Ja, und dann jagt er diese Alien-Station in die Luft und sie flüchten dann noch. Und dann taucht Sam plötzlich auf im Auto und sagt, und dann fragen die anderen, warum bist du nicht geflüchtet? Ja, ich habe mich auf der 39. verfahren. Bin wieder zurückgefahren.
Müssen ja nochmal ein Klischee einbringen.
Genau, und dann hauen sie halt gemeinsam mit dem Auto ab. Flüchten dann vor einer Mega-Explosion und dann schalten wir quasi rüber zu Andy, der dann in so Lumpen gepackt an so einem Lagerfeuer unter einer Brücke irgendwie so Schulkiddies oder keine Ahnung, so Jugendlichen irgendwie die Story erzählt.
Wir wissen nicht, wie viel wir verloren haben. Denn der Kontakt zum Rest der Welt ist abgebrochen. Wir mussten uns daran gewöhnen, ein neues Leben zu leben. Und organische Pflanzen anzubauen. Aber ganz ehrlich, es gibt keine Lebensmittel aus der alten Welt, die ich vermisse. Das Cornetto fliegt vorbei.
Ja, genau, außer eins. Ja, und was aus den anderen geworden ist, und da fängt er dann zu erzählen, und dann, was mit Gary passiert ist, ich weiß es nicht. Manche sagen, er wäre nach Newport Haven zurückgekehrt. Aber das glaube ich nicht. Was sollte er da? Ja, und dann kommt halt nochmal der schöne Schlusseinspieler, wie er in einer Bar auftaucht.
Mit Schwert auf dem Rücken.
Ja, genau.
Oh Gott.
Und mit den jungen Roboter-Ersatzfreunden quasi in eine Bar mit muskelbepackten, kriegsbemalten
Madnex-Raidern.
Dudes, und er bestellt, wie könnte es auch anders sein, ein Wasser.
Und dann gibt's natürlich noch den Anmods, ey, ohne holen, die wollen wir hier nicht. Und Gary dreht sich um und sagt, sprichst du über meine Freunde? Dann zieht er sein Schwert und Credits und geile Musik und, oh, wunderbarer Film.
Ja, genau. Das war jetzt nochmal in etwas länger als 20 Minuten zusammengefasst, worum es in World End geht. Und wir haben ja schon zum Teil, ein bisschen sind wir ja schon auf die Szenen eingegangen.
Wo es physisch drum geht. Ich glaube ja, der Film ist im Grunde eine etwas verspätete Coming-of-Age-Story.
Coming-of-Age-Story?
Ja. Nee, weil,
also,
ja?
Ja, sag du.
Der Gary King, der hat halt diesen einen Moment gebraucht, um sein Leben quasi so einen Kickstart zu geben, um richtig durchzustarten. Und das hat in seiner Jugend nicht so richtig funktioniert. Und dadurch ist er irgendwie komplett abgestürzt. Also er hat ja wirklich im Grunde nichts aus sich machen können.
Ja, er war halt der King in der Schulzeit, wortwörtlich.
Genau.
Aber er wusste halt nicht, was danach folgt oder was für ihn danach folgt. Und dann, ja.
Genau. Aber ich glaube, er hat halt diese Tour gebraucht, diesen Meilenstein gebraucht, um quasi zu sagen, okay, jetzt habe ich was erreicht, jetzt kann ich weitermachen. So als Zündung quasi zum Durchstarten hat er das irgendwie gebraucht. Und das hat halt absolut nicht geklappt beim ersten Mal.
Ja, kann sein, ja. Aber ich meine, die anderen haben es ja quasi auch nicht geschafft, aber konnten was aus ihrem Leben machen. Aber
ja, aber denen war das auch nicht so wichtig.
Das stimmt.
Und die hatten auch kein so großes Ego wie er.
Das stimmt auch wieder.
Also im Grunde ist es auch ein bisschen die Geschichte von einem Arschloch, der am Ende des Films immer noch ein bisschen ein Arschloch ist, aber ein besseres Arschloch.
Ja, aber halt auch, also er ist halt schon, also am Schluss wird das halt nochmal relativ deutlich, dass er halt eigentlich ein Alki ist, eigentlich ist er alkoholkrank. Und dann sagt er, warum ist das dir so wichtig? Also fragt halt Andy ihn, weil er ihn quasi im Zweikampf daran hindern will, das letzte Ale zu leeren oder Pint. Und dann sagt er, haut er den Satz raus, ich habe nichts anderes. Ja, und das zeigt, also das ist halt einerseits irgendwie, ist halt irgendwie cool irgendwo, aber es ist halt auch irgendwie ziemlich traurig. So.
Ja, ich würde sagen, dass Gary King auf jeden Fall ein sehr trauriger Charakter auch ist in seinen Grundzügen. Aber warum ich gesagt habe, warum er das zum Durchstarten gebraucht hat, weil nachdem er quasi diese Tour beenden konnte und im Zuge dieser Tour die ganze Welt untergegangen ist, konnte er durchstarten. Ich glaube, am Ende des Films ist er eine sehr viel, nicht ausgeglichenere, aber eine sehr viel selbstbewusstere, erfolgreichere Person, als er es vorher war.
Ja, aber das liegt auch nur daran, weil die Apokalypse ein viel besseres Umfeld ist, in dem er sich ausleben kann, als ein statisches System,
ja,
was wir haben.
Aber does it matter? Does it really matter, ja, if it's the apocalypse or not? Manchmal brauchen wir halt diesen einen Moment im Leben, in dem wir merken, jetzt können wir richtig durchstarten. Für eine ist das eine Bartour, für die andere der Untergang der Welt.
Und für manche ein und dasselbe.
Für manche ein und dasselbe. Und es liegt nicht an mir zu urteilen, was besser ist oder nichts. Wobei wir die Apokalypse gern noch ein bisschen aufschieben können.
Gerne. Es ist halt auch so nice, weil The World's End heißt ja der Film. Und dann habe ich mich halt schon die ganze Zeit gefragt, ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich deshalb gewählt, weil es irgendwie der dritte Teil dieser Trilogie ist, wenn man so will. Und weil da jetzt irgendwie so eine Art Weltuntergang oder so kommt. Sondern nein, gar nicht. Es ist einfach der Name dieser verschissen letzten, dieses letzten Pubs, dieser letzten Bar, die sie erreichen müssen. Und die heißt halt einfach
The World's End. Und doppelt ironisch, weil es die letzte Bar ist, endet da auch die Welt.
Ja.
Schön.
Ja, klar. Ja, gut, das war dann natürlich. Ja. Wobei, also ich muss jetzt mal eine Sache raushauen.
Hau raus.
Man sieht verdammt nochmal, dass Simon Specks Haare gefärbt sind.
Natürlich sind die gefärbt.
Ja, aber das sieht, also
auch bei der,
halt so richtig
auch bei der jungen Version war die schon gefärbt. Die sollen gefärbt aussehen.
Ach so. Okay, ich dachte jetzt, der junge Schauspieler hätte wirklich so schwarze Haare gehabt.
Nee, aber ich glaube nicht.
Ne?
Nee.
Ja gut, ich habe keine Ahnung. Ist ja nee, auch nee,
aber
egal,
ich glaube, es sollte schon, ich glaube auch schon, dass die Optik von Simon Pegg, also ist ein Film, das ist alles gewollt, dass diese sehr gefärbt aussehenden Haare schon auch als falsch quasi gesehen werden sollen. Mhm. Weil er quasi versucht, sein Image aus der Schule quasi aufrechtzuerhalten, und damals war man halt cooler mit schwarzen Haaren als Blondschopf.
Er ist ja auch einfach so, er ist halt wirklich stecken geblieben. Ne? Er hat einfach dieselben Klamotten wie damals,
er
dieser
hat das,
schwarze Mantel.
Genau,
hat
dasselbe
Auto.
Auto.
Er hat dieselbe Kassette von damals.
Ja. Das ist dieselbe Karte. Halt, also er ist wirklich hart stecken geblieben.
Es ist gefühlt seit 30 Jahren dieselbe Karre. Und das ist halt wirklich dann auch so, ist das wirklich noch das Biest? Ja, ich musste den Heckspoiler austauschen, den Motor, dann zählt er erstmal auf. Aber im Grunde genommen, es ist das Biest.
Ja, kommen wir natürlich hier wieder zu, hier, was? Ja, so ein Schiff? Nein. Doch, oder?
Ja, so ein Schiff.
Ja, das Schiff, das so sehr ausgetauscht wurde, ob es noch dasselbe Schiff ist?
Ach so, wie heißt es? Theseus.
Theseus-Schiff.
Nee, Moment.
Nee.
Wie heißt denn das? Ah, ich weiß, was du meinst, aber ja. Ja, genau, also das Schiff, was so oft ist, also wo man die Holzteile ersetzt, damit sie nicht vergammeln oder es verrotten oder wie auch immer die Zeit kaputt macht. Und wenn man alle Teile ersetzt hat, ist es dann überhaupt noch das Schiff des Theseus. Ja,
genau.
Ja, doch, es ist Theseus.
Theseus, genau. Ja, deshalb auch mein Kamidee, dass er einfach stecken geblieben ist, dadurch, dass das nicht geklappt hat. Also halt wirklich richtig stecken geblieben ist.
Mhm. Ja.
Ach ja. Hm.
Ja, also du fandst ja den Film echt sehr, sehr gut. Was fandst du denn am besten, um es jetzt mal ganz platt zu fragen?
Ich muss ja sagen, ist einfach Simon Pegg und Nick Frost für mich einfach, die funktionieren für mich einfach. Dann noch zusammen mit Edgar Wright, das ist einfach, die machen einfach Filme, die ja, vor allem ästhetisch quasi das ansprechen, was mir einfach richtig gut gefällt. Auch die schnellen Cuts, der Einsatz von Musik, der von Edgar Wright kam, der ja wirklich auf die Spitze getrieben wird, dann später in Baby Driver, ist einfach wunderbar. Finde ich einfach super, ist geil, kann man machen, kann man gucken. Wobei ich sagen muss, dass The World's End vielleicht nicht der stärkste der drei Filme ist.
Ja, das war eigentlich auch das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Also für mich ist Hot Fuzz Tucken besser, muss ich
ja
sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich finde ihn einfach irgendwie noch ein bisschen stärker. Irgendwie.
Ich glaube, Hot Fuzz ist noch ein bisschen absurder, ein bisschen abgedrehter und ein bisschen bromanziger.
Ja, genau, definitiv. Ich finde halt, also das Problem bei The World's End ist so ein bisschen, dass es dann irgendwann in so einer, also Aneinanderreihung von Fight-Szenen, also so eine Kette von Fight-Szenen gibt, die zwar schon irgendwie cool sind auch und auch lustig, aber die dann halt, also das ist, war halt dann bei den anderen beiden Filmen
hat er dann
aufs Ende hin konzentriert.
Ja, bei Hot Fuzz, da hätte auch quasi dann noch jede Kampfsequenz quasi ihren Sinn, wenn sie dann versuchen, da den Supermarkt dann zu stürmen zum Ende hin, mit ihrer Einkaufswagenramme, dann hat das alles noch Sinn gemacht, weil das diese verschwobenen Kultisten waren, die, also Sinn gemacht in Anführungszeichen, weil das dann diese verschwobenen Kultisten waren, die dann da mit ihren Fleischermessern werfen, während die da quasi in Riot Gear da einfach durch müssen, um diesen, um den Head Honcho, den Oberbösewicht da quasi dingfest zu machen. Das hatte irgendwie noch ein bisschen storymäßig mehr Relevanz, die Actionsequenzen. Und dann auch quasi noch zum Schluss, wenn er dann versucht zu fliehen und der Schwan hinten im Auto auftaucht, das hat irgendwie mehr zur Story und zum Rest des Films gepasst und sich verbunden gefühlt.
Das war halt auch dadurch so kennzeichnend, weil jede einzelne dieser Sequenzen hatte immer so einen ironischen Bypass. Also man hat halt jedes Mal, weil halt dann immer diese ganzen, was im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte des Films erklärt wurde, ja, passt aber da und da auf, kam dann quasi in diesen Fight-Scenes wieder auf und dann diesen Schwan, den sie da erst gesucht haben, nicht gefunden haben, taucht dann da auch wieder auf. Das sind alles so Sachen, so, wo jedes Mal nichts unnötig ist. Alles ist genau platziert, quasi für den Humorfaktor. Und das geht halt einfach auf. Und bei The World's End gibt's Also, ja. Also, es ist halt einfach eine andere Story. Man muss auch sagen, dass Simon Pegg sich dann so in diese Anführerrolle als so einen Typ, der so fünf Freunde irgendwie so angeführt hat, da habe ich ihn ehrlich gesagt auch nie so wirklich drin gesehen. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, er muss auch ein bisschen, also Simon Pegg jetzt einfach persönlich, verarbeitet in diesen Rollen auch irgendwie immer so ein bisschen was. Aber gut, das ist wahrscheinlich jetzt eine ganz persönliche Einschätzung.
Ja, da kann ich, da bin ich ehrlich gesagt nicht informiert genug, um da eine Aussage zu treffen. Aber
das weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Ein Schauspieler bringt ja auch schon, also man hat ja in Shaun of the Dead schon gehört, also da von den Behind the Scenes gehört, ja, die Idee kam, weil wir halt da in meiner Studienzeit haben die beiden, also Simon Pegg und Nick Frost, irgendwie zusammengelebt und hatten dann noch diesen Mitbewohner und dann kam halt die Idee mit den Zombies und so. Kann schon sein, dass da auch mit was reingeflossen ist, ja. Ich meine jetzt auch in, den Film mit Daniel Brühl, den du angesprochen hast.
Mhm.
Da ist ja, ich habe jetzt den Titel vergessen, da kommt ja quasi dasselbe vor. Den hat ja auch quasi Daniel Brühl geschrieben. Und er spielt ja quasi auch sich als Daniel Brühl. Und ja, also irgendwie
klar.
Verarbeiten die das halt auch so. Ist ja, ja. Ich meine, ich verarbeite meinen kreativen Sachen, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie thematisch mit dem Podcast ist, ja auch irgendwie persönliche Erfahrungen und so. Und das ist, glaube ich, bei allen Kreativen, oder du schreibst ja, ist ja wahrscheinlich auch bei allem kreativen Vorhaben irgendwie ein bisschen so, dass man von dem zieht, was man einfach kennt und versteht.
Ja. Ja, ja. Mal eine andere Sache. Ich habe, also was der Film gut macht, oder was er zumindest bei mir ausgelöst hat, war wirklich so wieder dieses Zusammenkommen der alten Kumpels von damals. Also ich meine, für uns ist es ja jetzt noch nicht so lange her. Erstaunlicherweise doch schon länger, aber
Mietspace, ich will
nicht auf die Jahre achten.
Im Mietspace haben wir uns das letzte Mal vor 2 Jahren oder so gesehen.
Ja, mit allen, ne?
Aber mit allen. Wir beide haben uns ein paar Mal noch gesehen, ja.
Genau, ja. Nee, aber genau, also das ist ja das, was der Film ganz gut macht. Also wenn wirklich Männer das gucken und so eine Freundestruppe damals hatten, dann geht das vielleicht zum Teil auch ganz gut auf, dass man sich damit identifizieren kann. Jetzt vielleicht nicht, dass man jetzt tatsächlich so eine Runde mit durch 12 Pubs gezogen hatte. Also
ich würde sagen, wenn wir mal wieder in der Heimat sind, suchen wir mal, gucken wir auf Google Maps, was gibt's hier alles für Bars. Und dann würde ich mal sagen, tingeln wir von einer zur nächsten. In jeder mindestens ein Glas.
Oh, ich glaube, das halte ich nicht aus, aber gut.
Nachher wachen wir irgendwo am Bahnhof auf.
Oh.
In der Schaffnerkabine.
Solange wir den Zug nicht bewegt haben, ist alles gut.
In Düsseldorf.
Ja, genau. Nee, in Bielefeld. Gibt's die Stadt überhaupt? Ich weiß es nicht.
Bielefeld? Bielefeld gibt's wahrscheinlich irgendwo.
Nee. Kennst du nicht den Witz mit Bielefeld?
Das ist Bielefeld am Arsch der Welt ist, oder wie?
Nee. Da wird doch immer gesagt, Bielefeld, die Stadt, die gibt's doch gar nicht.
Ach so.
Das ist doch eine Lüge. Egal. Nee, aber ich wollte eigentlich nur auf den Punkt hinaus, diese Bromance-mäßige Zusammenkunft aller alten Kumpels geht für mich auf. Punkt.
So. Ja, würde ich auch sagen. Ich muss auch sagen, wir brauchen mehr Filme mit Bromance. Das ist einfach, richtig wholesome. So eine richtig schöne Männerromanze. Hier.
Ist ja auch so richtig gute Anspielung ist ja auch an der einen Stelle, sagt er so, ich bring die Band wieder zusammen.
Ja, Blues Brother Anspielung, genau, muss halt, ne?
Ja, klar, also. Nee, das hat ja auch echt gut gepasst.
Genau, wir brauchen aber.
Ja, jetzt.
Ja.
Okay. Ich sag meinen Punkt.
Mach.
Also, im ersten Film haben sie gegen Zombies gekämpft. Im zweiten Film haben sie gegen Kultisten gekämpft. Und im dritten Film, wie könnte es anders sein, kämpfen sie gegen Roboter.
Slash Aliens.
Slash Aliens, ja genau. Am besten ist dann auch die, die Nachfrage von Gary an diesen Alien Master. Ja, ihr tut so, als ob ihr unsere Freunde wärt, aber wie viel von der Bevölkerung von New Mordhaven habt ihr ausgetauscht? Hm. Ja, alle außer diesen einen Rentner, zwei Zwillinge und noch irgend so ein Dude.
Ja, es hieß ja auch, die Erde ist der chaotischste und unterentwickelste Planet in der gesamten Galaxis.
Ja, stimmt.
Da muss man wohl eine Menge austauschen.
Das ist auch so, dieses Gespräch am Ende mit diesem Alien Master oder Lichtmaster, I don't know, das ist so herrlich. Das ist so herrlich komisch.
Der sagt, ich finde auch einfach die Auflösung so geil, dass er einfach sagt, nee, ich hab die Schnauze voll, fickt euch, ich mach das jetzt nicht mehr, ich gehe nach Hause. Finde ich super.
Ja, genau.
Ist geil. Brauchen wir mehr von.
Einfach mal so eine ernste Situation nicht ernst nehmen.
Genau. Wobei ich ansprechen muss, der Film hat ja doch relativ viele Parallelen zu The Body Snatchers. Kennst du den Film? Nee, oder den eine der Verfilmungen? Okay.
Mhm. Buddy? Nee, ich kenne nur Bodyguard, aber das ist was anderes.
Mit Til Schweiger, ja.
Nee, mit ich weiß nicht, der heißt nicht nur Bodyguard, das ist mit Samuel L. Jackson und wer hat Deadpool nochmal gespielt?
Ryan Reynolds.
Genau.
Okay. Invasion of the Body Snatchers. Ein Film, oder eine Geschichte, die mehrmals verfilmt wurde, geht um eine Familie, die quasi zu einer Militärbasis zieht, weil der Vater da Arbeit zu tun hat. Und die untersuchen da quasi so seltsame organische Alien-Eier. Und diese Alien-Eier entpuppen sich im Laufe des Films quasi als Organismus, der Leute tötet und die dann quasi gegen Kopien austauscht, die dann quasi für diesen Hive-Mind arbeiten. Und da gibt es auch eine sehr, sehr prägnante Szene, wo dann quasi eine der wenigen noch menschlichen Figuren versucht, sich irgendwie wegzuschleichen, irgendwo durchzuschleichen und dann quasi ertappt wird und einer dieser Body Snatchers hebt halt den Finger und stößt halt so einen Schrei aus, so einen ganz gellenden, metallenen und dann stürzen sich halt alle ausgetauschten Leute wie so ein Schwarm quasi auf diese Person oder rennen auf diese Person zu und die flieht dann. Und da war ich doch sehr an diese Fluchtszene, die da in diesem Film dann quasi auftaucht, erinnert, wo dann auch der Polizist auftaucht und dann diesen langgezogenen Mund hat und diese leuchtenden Augen und so. Mhm. Ich habe da doch irgendwie eine große Parallele zu Invasion of the Body Snatchers gesehen oder ja, erkannt.
Ja, irgendwie kommt mir das jetzt doch ein bisschen bekannt vor, aber ich kann mich da nicht mehr genauer dran erinnern, ob ich das jemals richtig gesehen habe, vielleicht nur so reingeguckt. Ja, also das war dann schon auch, dass dann die Augen geglüht haben, der Mund hat geglüht, das war dann auch echt.
Und dann kam ja wirklich auch noch aus dem Nichts diese großen Roboter, die so komisch geometrisch aussahen. Und da kam...
Einer, genau.
Und da war für mich halt klar, okay, jetzt ist es doch irgendwie From Dusk Till Dawn. Wir haben halt am Anfang irgendwie eine Art ein Freundschaftsdrama und Coming of Age gehabt und jetzt so ab, ja, das war, glaube ich, grob ab der Hälfte oder so, haben wir jetzt hier diesen Alien-Invasionsfilm. Also halt auch wirklich diesen richtigen Alien-Invasionsfilm, wo das ganze Dorf ausgetauscht ist und alle mit Taschenlampenaugen rumrennen. Ja.
Ja. Was ich auch gut fand, war, oder was ich so erstaunlich fand, war, dass der Nick Frost unheimlich gut zu Beginn der Story in seine Rolle aufgeht, als doch relativ gesettelter, Ja, aber was macht der eigentlich? Der arbeitet in einer Versicherungsfirma oder sowas, ne? Also der ist da...
Rechtsanwalt für Familienwesen. Irgendwie so.
Ja, also auf jeden Fall hohes Tier auch in seiner Kanzlei und so weiter. Und er ist wirklich so der auch so ein bisschen, ja, Snob würde ich nicht sagen, aber halt schon so der so, sei jetzt mal vernünftig, werd jetzt mal erwachsen.
Ja.
Und da, das fand ich so interessant. Ein bisschen versnobbt
sind die, glaube ich, alle.
Ja, ein bisschen. Aber halt so, also was ich halt interessant fand, war, dass er am Anfang des Films ja wirklich noch sehr klar auch gegen Gary war. Also, dass Simon Pegg und Nick Frost im Gegensatz zu den anderen Filmen ja, nicht direkt Bromance-mäßig drauf waren. Also gut, in Hot Fuzz waren sie auch nicht direkt am Anfang irgendwie sofort ein Team.
Aber da ging es schneller.
Genau. Und da war er, da hat er schon noch eine klare Grenze gezogen. Und das löst sich dann relativ schlagartig dann auf, nachdem er dann halt die, nachdem sie diese Roboter auf der Toilette fertig gemacht haben und sie dann, er dann diese ganzen Shots leert und dann betrunken wird und dann doch plötzlich wieder der alte Kumpel von, ja, von Gary wird. Weil er ja wohl auch irgendwie, also der Andy ja wohl auch irgendwie so eine Trinkervergangenheit hat, weswegen er ja ursprünglich eigentlich auch nur Wasser bestellt hatte, ne? So hatte ich das jedenfalls verstanden. Oder habe ich das falsch interpretiert?
Ja, ich glaube, dass er schon ja so eine, ein Alkoholproblem hatte und dann irgendwann mit seiner Frau in einen Autounfall gekommen ist und sich hier da die beiden dadurch quasi getrennt haben. Und da war für ihn dann, glaube ich, Schluss. Nee, ab jetzt ist Alkohol gar nichts mehr. Jetzt ist Schluss.
Hm, ja, so. Okay. Also entweder ist mir das durchgerutscht oder
Ich glaube, das wird auch nie explizit in dem Film gesagt. Das heißt ja immer so, oh, am Anfang hieß es so immer so, oh, tut mir leid, dass ich einen Unfall angesprochen habe. Und ach nee, der trinkt ja nicht mehr seit diesem einen Vorfall. Hm. Und dann ganz, wird ja einmal angesprochen, du warst doch verheiratet, ja, jetzt nicht mehr. Und ganz am Ende heißt es ja, er hat seine Frau wiederbekommen. Oder sie haben wieder zusammengefunden.
Ja, er kämpft um sie oder so, weil er sie verlassen hat oder irgendwie so ähnlich, ne?
Genau. Also es wird, glaube ich, nicht so explizit im Film gesagt, was zwischen den beiden vorgefallen ist, aber dass die halt, dass da halt irgendwas, irgendwie irgendwas war.
Ja. Ja, deswegen fand ich auch, also er ist jetzt nicht dieser etwas dusselige Typ, so wie in Shaun of the Dead oder Hot Fuzz, sondern er ist ein relativ organisierter, vernünftiger, erwachsener Mann, der Gary auch mal die Meinung geigt. So, das finde ich, macht er ganz gut, zumindest im ersten Teil des Films. Und dann ändert sich das ja natürlich aufgrund der Ereignisse, aber das ist ja auch in Ordnung. Also das finde ich gut, so wie das dann. Aber
nicht, genau, das ist dann so ein Character Development, ne, dass die quasi alle, dass die beiden quasi wieder auch als Freunde dann zusammenfinden.
Ja, genau. Dann gibt's ja auch noch diese wunderbare Szene, wo sie dann in dem ja, Golfclub sind oder so und dann sich gegenseitig die Frage stellen, woher wissen wir denn, dass der jeweils andere kein Roboter ist? Beweist es. Und dann kommt wieder so ein Edgar Wright Moment, wo sie so immer so Mini-Stories rausholen, wie damals bin ich dir irgendwann in der dritten Klasse oder was weiß ich, übers Bein gefahren. Zeig mir deine Narbe, so nach dem Motto.
Und aber diese Geschichten, das wissen die Roboter alle.
Ja, genau. Und dann, ach nee, es war das andere Bein. Puh, okay, du bist kein Roboter.
Oder so, ich, woher soll ich dann wissen, dass da in dem Balken Gary ist,
Gary
der König, nee, der König ist Gary eingeritzt wurde. Und so, nee, da steht, der König ist gay. Hat halt einer das R weggekratzt.
Ja, das war ich, sagt dann irgendwie noch Steve oder so. Ja, also auch wieder wunderbares Gespräch, währenddessen von draußen quasi schon diese, ja, Roboter da angerannt kommen und sie ja eigentlich gar keine Zeit haben, um da jetzt irgendwelche Diskussionen vom Zaum zu brechen.
Ja, es geht halt um Prioritäten.
Genau, aber es ist dann auch wieder irgendwie herrlich, ja, amüsant, genau. Ja, nee, also, ja, also, man kann sich den Film schon mal geben, das macht
Ist
schon
schon,
Bock.
vor allem wenn man sich mal vornimmt, so, okay, jetzt gucke ich halt hier diese Cornetto oder diese Blood and Ice Cream Trilogie, kann man sich auf jeden Fall schon mal gucken. Wie gesagt, ich finde, es ist von den drei Filmen vielleicht der schwächste. Obwohl,
Ja,
ne,
doch, würdest
das
du sagen, der
schlechteste. Ich,
Schwächste?
ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es einen Schwächsten gibt. Ich würde ja sagen, Shaun of the Dead und The World's End sind so relativ auf gleicher Ebene. Also Shaun of the Dead, finde ich, ist halt, das ist halt der erste Film, sage ich jetzt einfach mal so. Bei Hot Fuzz geht es komplett auf und The World's End ist halt der Abschluss.
Hat aber ein paar
Ja,
Schwächen.
genau.
Ja, doch. Würde ich, glaube ich, sagen. Aber
Naja.
kann man sich schon angucken. Also man wird. Das ist vielleicht nicht der Film, den man sich alle paar Jahre irgendwie mal reinwirft, aber ja, doch, kann man auf jeden Fall mal gucken.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, wenn man einfach mal wieder lachen muss, dann kann man sich das gerne mal geben.
Genau. Nimm mal sie noch ein Bier
Insbesondere
dazu
möchte
oder 12, dann wird er schon ziemlich lustig.
12 und 5 Freunde, dann geht das ab.
Genau.
Die Gaudi. Ja, eine Sache noch zu Sam, gespielt von Rosamund Pike, glaube ich, oder Pike, I don't know. Macht das auch sehr gut. Da gibt es ja, gab es quasi in der Vergangenheit so ein Techtelmechtel zwischen Steve, Gary und halt Sam und so weiter. Und die waren irgendwie so und dann hin und her. Und Steve gesteht ihr dann noch halbtrunken, dass er sie über all die Jahre hinweg geliebt hat. Die kommen dann auch noch am Ende des Films zusammen. Und trotz, dass es hauptsächlich ja irgendwie so eine Männertruppenfilm ist, passt sie da irgendwie wunderbar auch mit rein und macht das auch meiner Ansicht nach richtig gut. Gibt es jetzt nicht, was ich da irgendwie bemängeln könnte. Übrigens, ja, Rosamund Pike mag ich sehr gerne als Schauspielerin. Die hat ja übrigens auch in Johnny English mitgespielt, in dem zweiten Johnny
Naja.
English Film. Macht sie da auch wunderbar. Also, ja, gefällt mir.
Schön, schön. Okay. Wunderbar. Das war doch ein sehr positives Fazit, würde ich sagen.
Wir hoffen, dass The World's End euch bis hierhin gefallen hat. Wir hoffen, dass die Welt nicht so schnell endet, wie der Titel des Films es vermuten lässt. Und ihr dann dabei doch noch ein bisschen was zu lachen habt vorher.
Genau. Ja, dann zu guter Letzt kommen wir zum Abschluss. Erstmal, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, geil. Erzählt's weiter. Vielleicht könnte es auch noch anderen gefallen. Wir haben eine Instagram- und eine Facebook-Seite, wo ihr quasi jeden Donnerstag immer das Update bekommt zur neuen Folge mit neuem Thumbnail in UHD-Auflösung. Geil. Jede Woche. Und wir haben eine Playlist, die wir bespielen. Jede Woche für jede Folge fügen Flo und ich einen Song hinzu. So auch diese Woche. Flo, was hast du denn?
Ich habe von Dead Posey, also Toter Poist.
Dead Poets?
Ja.
Ja?
I don't know. Don't stop the devil. So, fertig.
Short and sweet. Ich habe ein Cover von Ding, Originalsong von Seed, aber dieses Cover ist von Feuerschwanz, einer deutschen, ja, so Mittelalter-Rock-Metal-Band. Ist geil. Habe ich lange nicht mehr gehört, habe ich vor kurzem wiederentdeckt. Macht mir sehr viel Spaß, ist ein bisschen nostalgisch. Kann man sich anhören.
Also hast du den Song lange nicht gehört oder hast du die
Die
Band lange
Band.
nicht gehört, bist du auf diesen Song gestoßen und fandst den jetzt cool?
Ich habe die Band lange nicht mehr gehört.
Okay. Ja, gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir sind für diese Woche dann auch raus.
Wir sind raus.